Wenn man durch die Gassen von Gengenbach läuft, hat man das Gefühl, in einer Postkarte zu stehen. Fachwerkhäuser, Schwarzwaldluft, Urlaubsfeeling, Heimat und heile Welt. Ein bisschen Ruhe und irgendwo zwischen all dem steht eine Küche, in der gerade ziemlich viel passiert. Denn hier kocht jemand, der gerade einen der wichtigsten Wettbewerbe der Branche gewonnen hat, den Koch des Jahres. Und während junge Spitzenköche danach vielleicht Richtung Berlin oder Hamburg aufbrechen würden, hat er sich entschieden, im Schwarzwald zu bleiben, etwas Eigenes aufzubauen. Und genau deshalb sitzen wir heute hier. Und damit herzlich willkommen zu Tisch für drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Ich bin Ulf, Journalist, bekennender Genussmensch. Und heute habe ich gleich zwei Daniels am Tisch. Der eine ist ein erfahrener Küchenchef, Leiter der Chefs Kulinar Genusswelt, ein motivierender Mentor und jemand, der das Leben am Pass genau kennt. Und deswegen schön, dass du heute dabei bist, lieber Daniel Kemmer.
Dankeschön. Hallo zusammen.
Und da ich schon gesagt habe, wir haben gleich zwei Daniels heute, wird es natürlich höchste Zeit, endlich mal den Star dieser Folge so ein bisschen anzukündigen, denn wir sind zu Gast bei jemandem, der in der deutschen Gastro-Szene gerade richtig für Aufsehen sorgt. Wir sind zu Gast bei Daniel Wallenstein, Gewinner von Koch des Jahres und jetzt Gastgeber im Moja hier in Gengenbach. Thank you for having us, lieber Daniel.
Ja, sehr gern. Danke, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen und hi zusammen.
Und vielleicht beschreiben wir so ein bisschen, wo wir hier sitzen. Es ist ja wirklich dieses Restaurant, dieser Raum ist relativ klein, fünf, sechs Tische, 20 Personen vielleicht oder sowas, so alte Bruchsteinwand und so, schön dunkel, super minimalistisch, sehr, sehr, sehr stylisch. Also wer hier noch nie gewesen ist, ich kann das nur empfehlen, aber wahrscheinlich, man wartet 3 Jahre, bis man einen Platz bei dir bekommt, lieber Daniel, oder wie schnell geht's momentan?
Ja, nein, 3 Jahre sind es vielleicht noch nicht ganz, aber ja, man sollte schon 1, 2, 3 Wochen vorher reservieren, zumindest fürs Wochenende. Genau, das Restaurant hier ist komplett neu. Das, was man hier sieht, ist noch die Teil von der alten Stadtmauer. 7 Tische haben wir, Platz für 14 bis 16 Leute. Genau, das ist quasi unser Wohnzimmer hier, wo wir wollen, dass die Gäste sich wohlfühlen, ja. Einfach besondere Atmosphäre. Man sieht da alles hier schön aus Holz gemacht, aus Liebe zur Natur.
Das spürt man direkt. Also wenn man hier reinkommt, man fühlt sich direkt wohl und warm und gut aufgenommen. Also es ist ein ganz, ganz tolles Ambiente, was ihr hier geschaffen habt.
Ja.
Klasse.
Ich merke schon, ihr beide fühlt euch wohl, habt eine Basis, das ist großartig. Wir machen ganz kurz die Werbung einmal rein und dann würde ich sagen, starten wir mit unserer beliebten Schnellfragerunde, oder?
Jetzt wird es Zeit, diesem Podcast noch etwas Würze zu verleihen. Wieberg bringt seit über 50 Jahren mehr Geschmack und mehr Genuss in die Gastronomie. Wie kaum eine andere Marke steht Wieberg für hochwertige Gewürzmischungen, innovative Neuheiten und Produkte, die Küchenprofis die Arbeit wirklich erleichtern. Neu im Sortiment ist die Würzmischung Rauchsalzmix im Aromatresor. Wer die Kombination aus intensivem Salzaroma, natürlicher Rauchnote sowie ausgewogenen Piment- und Pfeffernoten schätzt, darf sich freuen. Rauchsalzmix ist ab sofort in einer größeren Verpackung erhältlich. Die Würzmischung gibt es nun sowohl im 470 ml Aromatresor als auch in der praktischen Gewürzmühle. Mehr Infos findet ihr auf www.wieberg.eu.
So, ihr Daniels, ich freue mich, aber bevor wir über Wettbewerbe, Restaurants und Karriere sprechen, möchte ich erst einmal wissen, was ihr beide eigentlich für Genusstypen seid und wie ihr so tickt. Daher, Schnellfragerunde, und da ist für euch beide das erste Mal ist hier am Tisch für drei, die Antworten gerne von euch beiden, aber wirklich ganz, ganz kurz. Daniel Wallenstein, was bedeutet Genuss für dich ganz persönlich?
Geiles Essen, geile Atmosphäre und ja, auch gute Musik, gute Leute.
Ja. Für mich ist Genuss, wirklich in dem Moment zu sein, nicht nebenbei, sondern sehr bewusst etwas aufzunehmen von der Musik, übers Essen, über die Stimmung, all das, ja.
Und was ist euer absolutes Lieblingsessen? Gibt es so ein Gericht, das dich sofort glücklich macht?
Es gibt mehrere. Bei mir ist das so ein bisschen wie mit Musik, ja, je nachdem, was man für eine Stimmung hat, dementsprechend gibt es auch für jede Stimmung so ein Essen, finde ich, ja. Manchmal habe ich Bock auf Pizza, manchmal auch Döner, Burger, also ja.
Die typischen Gerichte der Sterneküche, wer kennt sie nicht?
Bei mir ist es tatsächlich Spätzle mit Soße. Oh, geht immer.
Ja, geil.
Immer. Ja. Also da kann ich gut drauf sein oder schlecht drauf sein.
Ihr habt da auch nicht so eine jahreszeitliche Tendenz. Also ich finde, ich bin ein totaler Jahreszeitentrinker. Ja, also Rot geht nur im Winter, Weiß geht nur im Sommer und so weiter und so fort. Aber Spätzle mit Soße geht immer, ne? Wir wurden alle groß mit Spätzle und Soße.
Genau.
So heißt es im Schwäbischen, glaube ich.
Genau. Gibt es einen ganz tollen Song drüber von Anne Weg. Habe ich gar nicht Saison, also ich liebe Saison, weil es einfach die Möglichkeiten schafft, mal wieder was Kreatives zu kochen. Ja. Aber ich brauche es für mein ganz persönliches Soul Food brauche ich nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin auch jemand, der im Winter zur Eisdiele geht.
Sehr geil. Was ist euer wichtigstes Werkzeug in der Küche?
Messer.
Boah. Tatsächlich mittlerweile der Computer.
Der Computer?
Ja.
Was bist denn du für ein Koch?
Ja, ich sehe die Welt ja nun nicht mehr so sehr aus dem täglichen Operativen, ich muss mein Mise en Place zusammenschnibbeln, sondern bin viel in dem Thema Planung, Steuerung, Prozesse drin. Und da ist tatsächlich, der Computer hilft mir, die Dinge dann auch erlebbarer zu machen und auch an andere Leute zu vermitteln.
Okay, ich dachte, das wäre jetzt die beginnende Altersdemenz, dass du die Rezepte nachschlägst.
Nee, die habe ich schon sehr früh bekommen, die Altersdemenz. Nein, tatsächlich, der Computer hilft mir dabei, alles zu planen und entsprechend zu steuern, ja.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, also es geht bei mir auch in die Richtung, du bist natürlich da schon, wo ich jetzt gerade angefangen bin, jetzt als junger, sag ich mal, Küchendirektor. Ja, man hat natürlich jetzt andere Aufgaben, wo man nicht mehr so viel kocht, sondern halt wirklich eher Organisation, Menüs schreiben, Dienstpläne schreiben, Bestellungen, Rechnungen durchschauen. Das sind natürlich Sachen, die alle am PC stattfinden. Aber ja, natürlich.
Okay, ihr killt gerade so ein bisschen mein romantisches Bild von dem Köche-Alltag, ja. Ich hake da gleich mal nach. Hast du schon mal jemals einen Gang von der KI dir schreiben lassen und entwickeln lassen? Oder sagst du, irgendwo hat es auch Grenzen?
Nee, das mache ich nicht. Also was ich mache, ist in Büchern zu schauen, nach Geschmackskombinationen vielleicht. Oder ja, also ansonsten benutze ich eigentlich recht wenig irgendwie KI oder Internet oder sowas. Das ist eher, oh, das könnte vielleicht zusammenpassen und dann ausprobieren. Das ist halt auch das, was es interessant macht oder was mir Spaß macht. Ja.
Was auch zum Handwerk dazugehört.
Ja, klar.
Gerade wenn man ja noch so am Anfang steht, sag ich mal, seiner Karriere, dann wäre es, glaube ich, fatal, sich da zu digitalisieren, sondern du willst ja deine Philosophie selbst ergründen und erarbeiten. Und das machst du, glaube ich, besser mit dir selber aus als mit einer Maschine.
Ich denke, ja, absolut. Ich denke auch, dass wir das noch besser machen. Dass wir das als Künstler und als Köche immer noch besser machen als eine KI oder eine. Also ich denke, dass ich da auf bessere Ideen komme, als wenn ich jetzt irgendwas in ChatGPT eintippe.
Es wäre witzig, das mal zum Wettbewerb auch zu sehen, ne? Was dann da wirklich bei rauskommt, wenn man so ein Menü entwickelt. Also quasi der Koch des Jahres tritt an gegen die KI des Jahres. Spannende Geschichte. Vielleicht mal irgendwann so ein Side-Event für die Koch des Jahres, aber darauf kommen wir später. Wir sind hier noch in der Schnellfragerunde. Was darf in eurem Kühlschrank niemals fehlen?
Butter.
Eier.
Okay. Also Hollandaise ist schon mal gesichert fast.
Ja, ja.
Und welches Produkt habt ihr früher total unterschätzt und liebt es heute? Gibt es da auch was?
Tee.
Tee?
Ja.
Spannende Antwort. Tee. Bei mir wäre es Sojasauce tatsächlich. Ich früher immer nur China-Nudeln, Sojasauce drauf. Heute weiß ich, Sojasauce kann noch deutlich mehr.
Ja.
Finde ich spannend.
Ja, ja, absolut.
Aber Tee ist auch.
Was machst du mit Tee bei dir in der Küche?
Sachen aromatisieren. Also mit Tee kochen ist halt gar nicht so leicht. Weil jeder Tee ist unterschiedlich, jeder Tee, manchmal, es wird halt schnell bitter, ja, das heißt, es muss wirklich aufpassen. Und es gibt ja bei den Sachen halt wunderschöne Aromen, die du halt, oder auch viel mehr Möglichkeiten, Kombinationen, kannst es im Dessert verwenden, du kannst es auch in der Soße verwenden, ja, oder in der Soße, die du einfach nur kurz über ein bisschen Tee passierst, so wie man das, wie wir das in der Ausbildung gelernt haben mit Rosmarin, Thymian und so weiter, dass es leicht, nur ganz leicht aromatisiert ist. Das sind halt Aromen, die verfliegen auch schnell. Mhm. Und deswegen ist Tee, ja, super underrated.
Da haben wir schon mal den ersten kleinen Kniff rausgekriegt. Cool. Was war der verrückteste Moment, den ihr beide jemals beim Kochen erlebt habt?
Boah. Ja, so für mich wahrscheinlich in der Ausbildung, als ich als kleiner Azubi gerade noch völlig verschlafen zum Mittagsservice gekommen bin und das Buffet aufgebaut habe und dann auf einmal stand ich neben den ganzen Fußballspielern von der deutschen Nationalmannschaft. Manuel Neuer, Jerome Boateng und ich war einfach mittendrin und guten Morgen, habe ich gesagt, so mittags.
Wo hast denn du deine Ausbildung gemacht?
In Hamburg, im Limeridian.
Ah, okay.
Genau, da an der Alster.
Und da war dann damals quasi Länderspiel und deswegen waren die Boys da?
Ja, genau, ja.
Okay, und du hast dir dann erstmal Autogramme geholt oder hast du auch angefangen zu kochen?
Nee, ich habe einfach weitergemacht. Ich habe einfach meinen Beruf gemacht. Das für mich Also ich habe das nie gemacht. Ich bewundere natürlich solche Leute und denke mir dann, wow. Aber ich bin dann eher jemand, ich sage einfach, hey, wie geht's?
Ja.
Und ich bin dann schon ein bisschen, also ich werde niemals irgendwie hingehen und sagen, hey, können wir bitte ein Foto machen oder so. Ist das irgendwie unangenehm für mich? Ich weiß.
Ja, weil der Kopf des Jahres, ja, heute kommt vielleicht auch Manuel Neuer zu dir und sagt, hey, können wir mal ein Foto machen? Ja, also ich möchte mal jemanden haben, der in der Küche so richtig abliefert. Ja. Aber cool. Der schönste Moment in deiner bisherigen Laufbahn als Koch, was war das?
Der Gewinn vom Koch des Jahres auf jeden Fall.
Jetzt bin ich froh, dass du das sagst, weil das war so die geplante Überleitung natürlich. Ja, weil sonst hätte ich jetzt irgendwie, wir haben es vorher gehabt, ja. Was sagt da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Heiratsantrag, irgendwie.
Das erste Mal, ich hätte den Herd angemacht.
Das erste Mal, ja, oder Gehaltserhöhung, wer weiß es denn, ja. Aber glücklicherweise Koch des Jahres, wie schön. Ja, deswegen sind wir ja auch heute hier. Aber wer das vielleicht nicht ganz so genau verfolgt hat, nehmen uns da mal mit rein. Wie bereitet man sich auf so einen Wettbewerb vor? Was hast du am Ende des Tages auch gekocht? Und ist das was, wo man sich anmeldet und dann stiefelt man dahin oder und kocht halt? Oder ist das wirklich so eine größere Geschichte? Wie war das bei dir?
Ja, das sind tatsächlich mehrere Prozesse. Aber im Prinzip, wie du schon gesagt hast, man meldet sich quasi an. Es wird ein Thema bekannt gegeben. Dann bewirbt man sich mit seinen Gerichten, mit seiner Philosophie. Und dann wird man zu einem Casting eingeladen. So war das zumindest bei uns. Da wurden dann aus 400 bis 500 Bewerbern die 30 Besten zusammengesucht. Und dann muss man sich vorstellen vor den Sponsoren. Man muss sein Gericht präsentieren. Wir mussten dann auch ein Gericht kochen, was dann von der Jury bewertet wurde. Und ja, auch das Casting vor den Sponsoren, wie man sich selbst vermarktet, das ist dann alles mit eingeflossen. Das war quasi so die erste Casting-Runde. Und von den 30, 32 Köchen sind dann die nächsten ins Halbfinale gekommen. Im Halbfinale geht es dann schon ein bisschen mehr zur Sache. Da kocht man mit seinem Assistenten ein Drei-Gänge-Menü, auch nach einem Motto, nach einem Thema. Das war bei uns Koch dein Leben. Und ich habe dann quasi innerhalb von 5 Stunden 3 Gerichte gekocht, die so ein bisschen die mein Leben widerspiegeln, meine Lebensabschnitte vor allem. Also groß geworden bin ich in Deutschland, im Norden. Das heißt, meine Vorspeise war ein deutsches Gericht, Hecht mit Fichte. Und das war so ein bisschen meine Kindheitserinnerung. Weil mein Opa mich früher mal von der Schule abgeholt hat und ich dann da im Wald gespielt habe. Meine Mutter kommt aus Venezuela, das heißt, meine andere Seite ist südamerikanisch. Ja, das habe ich dann im Hauptgang kombiniert mit deutschen Zutaten, ja, mit einer Wachtel, aber dann eben die Einflüsse aus Südamerika, Arepas, was mit Mais, Asado Negro und das alles so kombiniert. Und der letzte Abschnitt, ist halt meine Frau, also die ich kennengelernt habe in Thailand. Sie kommt aus Russland. Und in Russland gibt es dieses klassische Pavlova-Dessert, was du kennst das wahrscheinlich, ja, mit diesem Baiser und so weiter. Und das Dessert habe ich dann quasi so um das Thema Liebe gemacht und auch mit den Farben. Und es ist auch ein Dessert, was es jetzt dann hier im Menü aktuell gibt. Das Dessert, was sich eben ums Thema Liebe geht, ja, es ist halt alles mit drin, es ist süß, sauer. Scharf, manchmal knistert es ein bisschen, ja, ich will nicht zu viel beraten, aber vielleicht ist ein bisschen Knallbrause mit drin und dann haben wir obendrauf auf dem Dessert so eine ganz dünne Schicht aus einer Meringue, weil diese Baiser-Masse mit Zucker einfach nur, das ist mir immer viel zu süß. Ja, ja. Und dann sagen wir mal den Gästen so, ja, ihr müsst das jetzt mit dem Löffel kaputt machen und das symbolisiert halt auch die Zerbrechlichkeit der Liebe, wie das manchmal ist, das ist halt auch manchmal sehr fragil. Ne? Ja.
Und das war jetzt das Casting-Menü, ne?
Das war das Menü vom Halbfinale, genau. Ja,
ich werde ihn dafür schon gewinnen lassen. Das klingt mega geil, oder?
Der Leidenschaft, wo er das jetzt schon erzählt, ja. Ne, da ist ja da, also was da noch bis zum Finale passieren muss, ist ja Wahnsinn.
Ja, aber überleg mal, du musst erst nach Thailand, um dann deine russischstämmige Frau zu finden, um das kochen zu. Also, wie viel Vorbereitung steckt da drin? 5 Jahre.
Das ist natürlich nichts, was man planen kann, aber man muss sich ja natürlich Gedanken über sowas machen. Ja. Und ich finde, das ist halt auch wichtig, weil heutzutage, es reicht nicht mehr, wenn du den Leuten einfach nur, sag ich mal, gutes Essen ablieferst. Es gehört halt so viel mehr dazu, ja, die Atmosphäre, der Service und eben, ich denke, die Geschichte dazu. Und das ist halt eben auch das, was es zu Kultur macht und zu Kunst.
Bin ich total bei dir. Das ist ja die Philosophie der eigenen Küche entwickelt sich ja nicht nur aus einem Produkt, sondern eben auch aus dessen Herkunft und auf, wie komme ich auf meine Inspiration, wie komme ich auf meine Idee. Du kannst heute auch einfach nur einen Teller Essen hinstellen und dir jemand Geld dafür geben, das geht schon. Aber wenn du Abdruck hinterlassen willst, wenn du dir einen Namen machen willst, dann brauchst du gute Geschichte da drumherum. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist einfach, das bewegt mich sehr, ich kriege Gänsehaut, weil das wirklich eine wunderschöne Philosophie ist, die du hier aufbaust. Und bin gespannt, wie es dann gleich beim Finale sein wird, wie das denn gekommen ist.
Ja, weil das sollten wir natürlich auch noch wissen. Ne? Also wenn du so abgeliefert hast im Halbfinale, wie toppt man dann das und was hast du im Finale
gemacht? Ja, im Finale war, da gab es kein Thema oder kein Motto so wirklich, wie jetzt zum Beispiel Koch dein Leben oder Kindheitserinnerungen und so weiter. Und fürs Finale habe ich mir dann quasi vorgenommen, dass ich so koche, wie ich hier im Restaurant kochen würde.
Okay.
Das heißt, ich habe wirklich Zutaten genommen, auf die ich einfach Bock hatte.
Ja, Zutaten waren völlig frei, du hattest keinen vorgegebenen Warenkorb oder sowas, sondern...
Nee, genau, die waren also eben Vorspeise, ja. Du kannst nehmen, was du willst, genau. Also Vorspeise und Dessert war frei, da konnte man eben machen, was man wollte. Was eben cool ist, weil dadurch bist du uneingeschränkt und kannst halt deine ganz persönliche Handschrift einfach auf den Teller bringen. Und der Hauptgang war dann eine Blackbox. Das heißt, du erfährst am Abend vorher, was die Hauptzutat ist. Wir wussten, das ist ein Protein. Und es war dann eben das Schulterstück vom Rind. Und ja, halt ein sehr, sag ich mal, schwieriges Stück, weil du kannst... wenn du das Flat Iron Steak da rausholst, dann kannst du das kurz braten, kannst es aber auch schmoren. Den einen Teil musst du sogar schmoren von der Schulter, weil da diese fette Sehne durchläuft. Und ja, das war dann die Challenge für den Hauptgang, dass du dir halt überlegst am Abend vorher, okay, was koche ich damit? Und ja, wir sind dann auf die Idee gekommen, das halt zu schmoren, logischerweise. Und das Flat Iron, da haben wir dann so eine Art Tataki rausgemacht. Das heißt, einfach kurz angebraten, bisschen mariniert und dann ganz dünn aufgeschnitten und das dann über dieses geschmorte Stück Fleisch gelegt, was dann natürlich optisch sehr viel hergemacht hat. Und die Beilagen für den, da hatte ich natürlich dann verschiedene, sag ich mal, Sachen im Kopf, je nachdem, was halt kommt. Aber ich habe das dann kombiniert mit Bucheckern, Pilze, Fichte, Kiefer, eben alles um dieses Thema Wald, so wie wir das halt jetzt auch hier in dem Restaurant machen. Weil das, wie gesagt, ist so ein bisschen Kindheitserinnerung durch meinen Opa. Die Vorspeise, ja, das war auf jeden Fall so ein kleiner Luxusteller, was ich halt auch manchmal einfach geil finde. Also ich finde Trüffel, Kaviar und sowas macht schon Bock. Und der Stör ist halt für mich der König der Fische oder die Königin der Fische, weil eben der Kaviar von denen kommt. Und die sind auch einfach super faszinierend. Die können bis zu 100 Jahre alt werden. Ist auch nicht so ganz leicht zuzubereiten. Und dann habe ich Stör gemacht, ein Duett quasi vom Stör, einmal geräuchert, einmal konfiert. Und das Ganze dann mit Trüffel und Kaviar. Kaviar halt einfach, um das Bild komplett zu machen. Und im Dessert Pistazie, weil Pistazie ist eben so eine Sorte Eis, die ich dann, ich liebe Pistazien einfach, ist einfach geil. Ja. Und genau, Pistazie mit Fenchel und Kardamom.
Mhm.
Ja, weil Kardamom geht für mich so ein bisschen Richtung Weihnachten. Und Fenchel ist halt eine Zutat, die habe ich tatsächlich so bei der Tanja Granditz lieben gelernt. Das war ihre Lieblingszutat. Und ja, da habe ich mich so ein bisschen zurückerinnert. So, ja, Fenchel. Wir hatten auch schon mal was mit Fenchel und Pistazie gemacht. Und die Kombi war irgendwie geil. Und dann Kardamom hat perfekt dazu gepasst. Und ja.
Das stelle ich mir von der Aromenwelt total gut vor, das alles zu machen. Ich habe deinen Hauptgang gesehen online in diversen Videos und so weiter. Ja. Und das sah wirklich, wirklich cool aus mit diesem Tataki oben drauf. Das war perfekt gemacht, wirklich klasse. Aber tatsächlich spannend fand ich auch die Vorspeise mit dem Stör. Ich habe letztes Jahr in meinem Azubi-Wettkampf, den ich veranstalte, auch einen Stör in der Backbox. Und da haben sie erstmal alle geguckt. Ne? Weil Stör ist jetzt ja nichts, was du typischerweise irgendwo nochmal dir besorgen kannst oder was in vielen Restaurants noch stattfindet. Aber umso spannender waren die Ergebnisse daraus. Und was du aus diesen Fisch alleine machen kannst, ist wirklich sensationell, auch mal abseits vom Kaviar.
Ja.
War wirklich schön, ne? Tolle Ideen. Was mich doch interessiert, du hast ja von deinem Assistenten gesprochen. Sucht man sich den aus? Kriegt man den gestellt? Oder ruft man einen alten Kumpel an und sagt, du, komm mal mit, wir müssen jetzt mal kochen?
Ja, den sucht man sich aus. Also, beziehungsweise man fragt natürlich jemanden, mit dem man, sag ich mal, gut zusammenarbeitet. Für mich war das eben der Alexander Kruse. Wir haben zusammen bei Rosine Ostler in München gearbeitet, im Alois. Ich war ein bisschen vor dem Alex da und der Alex kam dann ein bisschen später dazu. Wir waren dann quasi rechte und linke Hand von Rosina als Sous-Chefs. Und ja, wir haben halt einfach dann über 1,5 Jahre super gut harmoniert. Und er war halt jemand auch, der erstmal technisch halt super ist, was halt wichtig ist, dass du diese technischen, handwerklichen Grundlagen hast. Und ja, auch einfach jemand, der dieselbe so Vision von den Tellern hat, so ein bisschen wie ich. Also ja, man hat sich einfach blind verstanden. Ja, wenn wir zusammen angerichtet haben am Pass, ja, dann, es hat einfach harmoniert und sowas ist halt ganz wichtig, gerade bei so einem Wettbewerb. Das kannst du nicht alleine machen. Genauso wie du in der Küche nicht alleine kochen kannst. Das ist ein Teamsport.
Absolut. Absoluter Teamsport. Wie hast du dich denn dann auf diesen Wettkampf tatsächlich auch im Vorfeld vorbereitet? Ich meine, gut, du hast wahrscheinlich Bücher gelesen, hast dich irgendwie inspirieren lassen. Aber gab es denn noch etwas, wo du sagst, ja, das hat mich dann auch nochmal mental darauf vorbereitet?
Ja, also ich sag mal, ab dem Halbfinale oder so kurz vorm Halbfinale, dann hat es halt schon so Klick gemacht und hat halt auch extrem den Ehrgeiz geweckt. Ich hatte auch Schiss, muss ich sagen, weil ich war halt Sous-Chef zu dem Zeitpunkt und die Kontrahenten waren Küchenchefs, die teilweise schon einen Stern hatten, ja, Japaner, Peruaner und ich habe gedacht, ja, jetzt wird's ernst, ne? Also jetzt muss ich auch richtig auf die Kacke hauen, ne? Und ja, dann habe ich mich dafür vorbereitet wie für einen Boxkampf im Prinzip. War dann auch zweimal die Woche beim Boxtraining, habe mich körperlich fit gehalten, bin halt auch mal regelmäßig aufs Laufband gegangen, ja, und habe mich gesund ernährt, habe versucht ordentlich zu schlafen, früh ins Bett zu gehen, kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Partys. Und weil ich halt weiß, dass 5 Stunden in einem Kochwettbewerb, das ist halt anstrengend.
Ja.
Das ist auch körperlich anstrengend und man muss sich halt 5 Stunden lang konzentrieren. Das ist länger als in fast jedem Abendservice. Ja, du fängst vielleicht um 18 Uhr an, dann schickst du dein Essen und um 20, 21 Uhr sind die Hauptgänge raus. Aber das sind halt 5 Stunden Vollgas und man sieht es auch bei den Leuten. Ja? Also erwachsene Männer sind da und richten zitternd an. Und du richtest zitternd an, weil du natürlich nervös bist. Und du hast einen Puls von 140, 160. Und wenn du nicht weißt, wie du dann damit umgehst in dem Moment, dann, ja, du musst atmen, ja, du musst, deine Atmung ist wichtig. Und das hat mich auf jeden Fall mental darauf vorbereitet, dass ich auch einfach, sag ich mal, dafür ist halt Boxen perfekt. Das ist halt so, wenn du dich selber in Momente bringst, wo du wirklich, sag ich mal, unter Stress und unter Druck performen musst, dann und halt auch körperlich performen musst, das hilft dir dann für deine mentale Stärke.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Ja, das war und sehr viel Visualisierung auf jeden Fall. Also ich habe oft schlaflose Nächte gehabt, dann wo ich drüber nachgedacht habe, ja, wie läuft das ab und was, wenn das passiert und bin halt so diese Szenarien irgendwie im Kopf durchgegangen und ja, habe halt versucht, das zu visualisieren, auch zu visualisieren, wie ich vor dieser Jury stehe, was ja auch super, sag ich mal, du wirst halt nervös.
Klar,
ja, du wirst, auf einmal stehst du da vor, keine Ahnung, Tim Bury und denkst dir, ja, dann habe ich halt wieder so einen Fanboy-Moment auch im Kopf und denk mir, können wir nachher noch schnell ein Foto machen, so, weil ich liebe dein Kochbuch und sowas. Ja, auf sowas muss man sich halt mental extrem vorbereiten, ja.
Und haben dir denn diese Szenarien auch geholfen? Weil ich habe jetzt gehört, wenn diese Blackbox aufgeht, du kannst ja nicht wissen, was für ein Protein du hast. Also ich fand es allein krass, du sagst ein Stück Protein. Es hätte ja auch irgendwie eine Erbsenkladderadatsch sein können.
Ja.
Was weiß ich was, ja, keine Ahnung. Ja. So, aber war dann Schulterstück Teil deines Szenarioplans oder muss man dann doch improvisieren?
Ich hatte tatsächlich gehofft, dass so im Winter, dass halt irgendwie wild oder sowas kommt. Ne? Ich hatte dann auch so ein paar andere Ideen noch oder ein paar Sachen mitgenommen. Ja, also es war jetzt dann halt, es war okay. Also ich musste jetzt nicht irgendwie meine ganzen Pläne über den Haufen werfen und ja, es wäre natürlich schön gewesen, wenn irgendwie wild oder sowas gekommen wäre. Aber egal. Ich muss auch dazu sagen, man überlegt sich natürlich, wenn man das, sage ich mal, schlau angeht, eine Beilage, die zu fast allem passt. Ne? Also ja, wir wussten, okay, das ist kein Fisch, deswegen suchst du dir natürlich was, sage ich mal, zu allem so ein bisschen passt. Ne?
Ja. Ja gut, Fisch hattet ihr ja in der Vorspeise, ne?
Ja.
Von dem her könnte es das nicht sein. Aber hast du denn dann deine Komponenten im Vorfeld auch mal durchgekocht und irgendwie gesagt, okay, bis es wirklich perfekt ist, dass du es im Schlaf kannst? Oder war das dann so, ja, ich verlasse mich auch darauf, was ich da schon weiß und was ich kann und konzentrierst dich dann mehr auf die Technik für das Fleischgaren und so weiter? Oder wie läuft das Training dann genau ab?
Ja, das Training läuft so ab, dass wir halt das einmal alles Probe kochen. Für das Finale, fürs Halbfinale haben wir es zwei, dreimal Probe gekocht, um halt auch zu schauen, wer macht was, zu welchem Zeitpunkt. Ist halt dann auch super wichtig, so einen Arbeitsablaufplan zu schreiben. Ja, du kennst das aus der Ausbildung. Aber das ist halt wiederum auch Wettkampfvorbereitung, dass du sagst, okay, von 9 Uhr bis 9.10 Uhr mache ich das und das. Dann habe ich 5 Minuten für das und das, ja. Spätestens um 10.45 Uhr checke ich meine Sachen, ob die auch alle dementsprechend gut sind und so weiter, ne? Also Arbeitsablaufplanung ist halt wichtiger Teil von der Vorbereitung. Und dann muss ich sagen, fürs Finale haben wir tatsächlich nicht so viel Probe gekocht. Also wir haben die einzelnen Gerichte jetzt ein paar Mal gekocht, aber wir haben jetzt nicht in der Küche gestanden und dann 8 Teller gekocht und dann nochmal 8 Teller. Wir haben uns, sag ich mal, gesagt, okay, für den Hauptgang müssen wir schon 2, 2,5 Stunden Zeit einplanen und wir schauen irgendwie, dass wir halt die Vorspeise und das Dessert in einer Stunde oder sowas fertig machen können, damit wir eben dementsprechend Zeit haben für die überraschende Blackbox.
Mhm. Mhm. Was war dein erster Gedanke, als die Blackbox aufging?
Das weiß ich gar nicht mehr genau, aber ja, erstmal wusste ich gar nicht, die hatten das Schulterstück irgendwie anders genannt und dann musste ich natürlich erstmal überlegen, was ist das alles nochmal? Ja, und es ist aber auch jedenfalls, also Schulterstück ist halt sowas, das habe ich das letzte Mal in der Ausbildung gemacht, ne? Das ist nicht so ein Stück Fleisch, was du in der Fine Dining, was du da oft benutzt, so, ne? Ja. Wenn du da was schmorst, dann ist es eher so ein Rinderbug und sowas. Deswegen muss ich schon ein bisschen überlegen und habe auch so ein bisschen gedacht, ja, scheiße.
Ja.
Was war für dich als Koch am Ende schwieriger, das Gewinnen oder danach den ganzen Erwartungen gerecht zu werden? Weil dann geht ja erstmal nochmal ein ganz anderer Zauber los und Presseanfragen, Medienanfragen. Ich glaube, dein Chef, Familie Hummels, hatte dann auch neue Ideen und was dann daraus kommt und so weiter. Wie war das?
Nee, schwieriger war es auf jeden Fall davor die Zeit, gerade weil die Eröffnung halt auch da direkt dran angeknüpft hat, also von unserem neuen Restaurant. Nee, also der Moment bis zum Koch des Jahres war eigentlich das, was anstrengend war. Das danach, das war halt anders. Ich habe halt davor nie irgendwie groß Interviews gegeben oder ja, es war auch irgendwie im ersten Moment komisch, sich dann selber in der Zeitung zu sehen oder in den Medien. Auch Gengenbach ist ein kleines Dorf und auf einmal gratulieren dann Leute beim Einkaufen oder sowas. Ja, aber es war verrückt, aber es war auch ein schönes Gefühl. Ja.
Aber es war dann so, dass quasi der Koch des Jahres war nicht der Anlass für das Moja, sondern nein. Moja war schon geplant und dann ja. Hast du da gedacht, komm, was kann man als bessere Marketinggeschichte machen zur Eröffnung? Ich gewinne einfach mal Deutschlands wichtigsten Kochwettbewerb.
Ja, also so ungefähr. Das war jetzt nichts, was ich geplant habe. Also beworben habe ich mich, bevor das überhaupt festgestanden hat, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, mein eigenes Restaurant zu machen. Also das war jetzt nicht geplant, auch vom zeitlichen Ablauf nicht. Das war ja ein glücklicher Zufall, auch wenn es Zufälle nicht unbedingt gibt. Aber ja. Also es war jetzt nicht bis ins kleinste Detail geplant, der zeitliche Ablauf. Das war einfach eine glückliche Fügung.
Aber der Titel hat schon dein Leben verändert, oder?
Ja, absolut. Es hat auch ein bisschen auf jeden Fall meine Einstellung verändert. Gerade so dann in den Anfangszeiten, wo wir aufgemacht haben, dass Leute halt wirklich von weit her kommen, nur um hier zu essen. Was mir halt dann bewusst geworden ist und ich gedacht habe, oh, jetzt hast du auf, du hast jetzt auch mehr Verantwortung auf einmal. Das hat einen schon dann so ein bisschen nervös gemacht. Auf der anderen Seite, ich mache das halt einfach gerne. Ich mache einfach gerne Leute glücklich mit dem Essen. Ich schaffe gerne diese Erlebnisse, diesen einmaligen Abend, wo man einfach mal abschalten kann von allem.
Hast du den Eindruck, dass die Branche jetzt auch anders auf dich blickt? Also alles, was so im Kollegen- und Kolleginnenkreis ist und alle, die da so drumherum sind, dass die jetzt sagen, ach guck mal, der Koch des Jahres und oh, guck mal hier, der Wallenstein, der kann richtig was. Oder ja, ne, gab es da irgendwie etwas, was sich verändert hat, wirklich aus dem Kollegenkreis heraus?
Nee, nicht wirklich. Also ich habe eigentlich das ist mir ehrlich gesagt auch egal, was die anderen sagen. Sehr gut. Aber ich mache einfach mein Ding. Es gibt natürlich von allen meinen Kollegen, mit denen ich mal zusammengearbeitet habe, haben viele dann nochmal geschrieben oder gesagt so, ja, ich wusste, aus dir wird mal was, jemand mit so viel Leidenschaft und so weiter. Das hat mich natürlich mega gefreut und das ist halt auch was, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Also ich bin jedem dankbar, mit dem ich jemals irgendwie zusammengearbeitet habe. Jeder Koch, ja, jeder Praktikant, alle Stationen, alle Menschen, mit denen ich das Glück hatte, zusammenzuarbeiten, die haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und dafür bin ich einfach super dankbar.
Mhm. Daniel, viele Köche mit so einem Titel wie Koch des Jahres landen irgendwann in Berlin, Kantstraße vielleicht, in Hamburg, in München oder gehen nach Dubai, nach London oder wo auch immer hin. Du aber bist hier in Gengbach geblieben, kommst aber eigentlich ursprünglich aus Ostfriesland und jetzt mitten im Schwarzwald. Frage 1 dazu, warum? Und Frage 2 dazu, was bist du hier? Wirtschaftsflüchtling oder Entwicklungshelfer?
Also Frage 2 erstmal zu beantworten, auf jeden Fall Entwicklungshelfer. Wie bin ich hier gelandet? Also es war ein bisschen Zufall. Also wir sind über Gronda in Kontakt gekommen, der Herr Hummel und ich, haben dann angefangen, uns auszutauschen. Ich hatte ehrlich gesagt einfach das Großstadtleben ein bisschen satt. Gerade in München. Ich hatte einen super Arbeitsplatz, eine super Chefin, aber ich habe mich jetzt mit meiner Frau nicht da gesehen, dass wir irgendwann da Kinder bekommen und ein Haus kaufen oder ein Haus bauen. Ja, deshalb war für mich klar, wenn wir irgendwann Nachwuchs bekommen, dann möchte ich, dass die auch so aufwachsen wie ich. Dass die halt hier in die Natur gehen können, ja, Fußball spielen, keine Ahnung, einfach weg von diesem Großstadttrubel. Es war auch immer für mich stressig in München, es ist laut. Jetzt hier schlafe ich wie ein kleines Kind, du hast nicht diese Arbeitswege. Also unsere Tage sind halt ein bisschen lang manchmal und wenn du dann noch auf die Bahn warten musst und so weiter, bin ich irgendwie raus aus dem Alter. Und dann kam dazu, was du am Anfang schon gesagt hast, Gengenbach schaut aus wie eine Postkarte. So kam das, dass wir uns dann so entschieden haben, dann wir schauen uns das mal an. Schwarzwald ist bekannt dafür, für die Kulinarik. Und die Region hat super viel zu bieten. Ja, wir haben Frankreich um die Ecke, die Schweiz. Das heißt, alles, was man braucht, haben wir hier. Diese Kultur, die wir hier haben, diese auch deutsche Kultur, das denke ich, ist was beibehalten werden muss. Deshalb habe ich mich hierfür entschieden, weil das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte deutsche, ehrliche Küche machen und von der Natur inspiriert. Ja, alles. Also das ist für mich das Schönste, ja. Natürliche Küche, das ist einfach hier im Schwarzwald. Das hat sich einfach richtig angefühlt. Essen ist auch Kultur und das findet man einfach hier.
Aber es ist ja schon noch so, ich meine, Gengenbach hat, ich weiß nicht, 20.000 Einwohner oder irgendwie sowas. Das klingt jetzt nicht danach, als ob es hier so die typische Laufkundschaft gibt für ein avantgardistisches, ambitioniertes Sternerestaurant. Weil natürlich muss man ja auch sagen, wir gehen alle nicht, also ich zumindest nicht, Daniel weiß ich nicht, aber nicht jede Woche ein Stern essen, ja. Sondern man muss ja auch ein Publikum haben. Gerade wenn man das Ganze auch irgendwie wirtschaftlich betreiben will, wenn man nicht sagt, ich habe einen Mäzen, gibt es ja auch, ja.
Ja.
Bin froh, dass es das gibt. Aber ich glaube, bei dir ist es ja immer noch auch Teil des Gelderwerbs. Ja? Also ihr müsst irgendwo wirtschaftlich arbeiten, nehme ich jetzt mal an. Bietet da jetzt dann auch ein Ort wie Gengenbach genauso gute Möglichkeiten wie Hamburg, Berlin, München? Oder sagst du, es ist schon auch besonders hier?
Gengenbach ist halt ein Ort, es kommen viele Touristen und die Leute kommen halt hierher zum Wandern und machen halt Wellness und so weiter, bleiben auch mal für ein Wochenende und das ist halt das Gute hier. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, das, was wir jetzt hier machen, in Berlin zu machen, ehrlich zu sein. Weil das, was wir machen, ist halt für mich, wir beziehen den Wald mit ein, ja. Wir nehmen die Gäste hier mit auf eine Reise durch unseren Schwarzwald. Wir gehen in den Wald, wir sammeln selber Produkte. Ich würde mir ein bisschen fake vorkommen, wenn ich das jetzt in Berlin machen würde, zum Beispiel. Ja, ich würde da einfach anders kochen. Das ist, ja, wäre dann für mich nicht authentisch. Und hier habe ich halt das Glück, ich kann halt alles machen. Also ich koche ja auch gerne à la carte oder eben Soul Food, ja, das habe ich ja, also auch mal einen Burger und sowas. Das ist halt das, was wir hier machen. Wir haben ja jetzt 3 Restaurants und damit haben wir alles abgedeckt. Das ist ja, Fine Dining ist ja auch nicht für jeden was. Der eine will auch einfach mal einen geilen Zwiebelrostbraten mit Spätzle, ja, oder eine Rindsroulade, ja. Einfach eine klassische Rindsroulade, ja. Und sowas hat auch seine Berechtigung. Und so können wir natürlich die Leute hierher holen ins Hotel und sagen, ja, ihr könnt hier einfach mal ein Wochenende verbringen, ihr könnt wandern gehen, dann geht ihr mal hier essen. Und wenn ihr einen besonderen Anlass zu feiern habt oder halt Feinschmecker seid, ja, dann kommt ihr noch ins Fine Dining essen.
Ich glaube auch, was du gesagt hast, ist das absolut Richtige. Nämlich in Berlin würde ich dich nicht ernst nehmen mit deiner Art der Küche, mit deiner Philosophie. Aber hier passt sie genau hin. Und ich glaube, der Vorteil an der Region hier ist ja auch, dass du hast hier viele gute Restaurants im Umkreis von, sagen wir, 50 Kilometer. Das lädt aber auch viele Leute ein, weil sie genau wissen, hier ist eine Genussregion, hier bekomme ich das, was ich möchte,
ja,
und kann mich eben auch wirklich auf unterschiedlichste Restaurants ausweiten und kann alles probieren. Und wenn du das hier schaffst, eben mit deinem Moja und mit den anderen Restaurants auch, hier eine Küche zu schaffen, die authentisch ist, die hier hinpasst, die hier hingehört, die eben auch eine Postkarte ist, weil so deine Gerichte sehen so aus, als gehörten sie auf eine Postkarte, dann ist das authentisch und passt wieder genau in das Bild, das ich jetzt hier in unserem Podcast schon von dir gezeichnet habe, nämlich, dass du jemand bist, der einfach auch eine Geschichte erzählen kann. Und dann kann es nur hier sein. Also ich glaube, ich prophezeie das jetzt. Du machst in Berlin irgendwann mal ein Restaurant auf. Das wird aber ganz anders sein als dieses hier. Ja, einfach weil man sagt, naja, heutzutage hat man halt noch auch ein Restaurant in Berlin. Aber es würde ganz anders funktionieren.
Ja, ja, absolut, absolut, ja. Und das, ja, das hast du eigentlich ganz schön gesagt auch, dass die Leute halt hierher kommen, weil das so eine Genussregion ist. Wenn Leute mich fragen, was ist das Ziel? Genau das ist mein Ziel, dass die Leute nicht nur hierher kommen, weil das eine schöne Region ist, weil das bei Google Maps ausschaut wie eine Postkarte, weil man hier schön wandern gehen kann, sondern auch einfach, weil es hier richtig gutes Essen gibt, auch in Deutschland. Es war immer die letzten Jahre so ein bisschen Frankreich, Skandinavien und so weiter. Das sind so Länder, Spanien, wo man hingeht, weil es da gutes Essen gibt. Und das habe ich das Gefühl, das ist immer so ein bisschen untergegangen in Deutschland. Vor allem im Norden, wo ich herkomme, da könnte ich mir halt auch nicht vorstellen, sowas wie hier zu machen, weil das auch irgendwie, die Leute holen sich da mittags ein Brötchen beim Bäcker und das war's. Und die sind nicht wirklich bereit, großes Geld für sowas auszugeben.
Ja, aber ich finde es ja auch spannend, dass es ja dich auch gibt, nicht nur für großes Geld. Also so, wenn ich das richtig verstehe, leitest du quasi, inspirierst du 3 Küchen hier im Hotel letztens, bringst dich, keine Ahnung, vielleicht sogar im Frühstücksbuffet mit ein. Ich habe vorher gehört, wir hatten Eier, wir hatten Butter, also das klingt schon mal sehr nach Frühstück, ja. Du machst jetzt nicht nur irgendwie den völlig abgehobenen Sternekoch, der jetzt irgendwie in 3 Tagen die Woche hier 5 People glücklich macht, sondern du arbeitest jeden Tag richtig und hast auch kein Problem damit, einen Schnitzel schwimmen zu lassen.
Nee, klar, absolut. Also dafür koche ich halt auch viel zu gerne. Ist halt jetzt eine Umstellung. Na, davor habe ich nur Fine Dining gemacht, meistens, ja, bei fast allen Stationen. Ich merke jetzt, dass es halt auf seine eigene Art und Weise halt schwierig ist, aber auch gut, weil man macht halt immer dasselbe, man hat immer dasselbe Menü, man kann das planen. Jetzt sind so Sachen dabei wie Frühstück, ja, Tea-Time-Sandwiches, verschiedene Karten, verschiedene Events und so weiter. Meine Rolle hat sich jetzt halt einfach schlagartig verändert. Auf einmal bin ich eher so Manager, Trainer, Organisator und die Zeit in der Küche. Ich bin natürlich jeden Abend im Service dabei und schaue rüber und gehe dann danach, wenn ich Zeit habe, zu allen Gästen und spreche mit denen, weil am Ende des Tages sind die das, die das hier möglich machen. Aber ja, ich kann das bei dir verstehen, dass dein Messer quasi jetzt der Laptop ist. Also die Zeit in der Küche muss ich mir dann schon echt holen. Also dann muss ich sagen, okay, ich komme jetzt 1-2 Stunden früher, mach den Stör, keine Ahnung, nimm das Wildschwein auseinander, was unser Jäger uns dann hier vorbeibringt, was ich halt super gerne mache. Aber ich muss mir die Zeit dafür nehmen.
Ja, aber ich glaube auch, das ist vielleicht etwas, was vielleicht gar nicht jeder kochende Künstler so machen würde. Aber du machst nach wie vor genau das Ding mit, ist das vielleicht auch etwas, gerade auch mit Blick auf diese Krise, die wir ja auch haben im Bereich Fine Dining und so weiter, wo man sagen muss, okay, wir brauchen diese Flexibilität, wir haben gar nicht mehr überall die Bühne für diese One-Trick-Ponys, die eben nur Fine Dining können, sondern wir brauchen auch so ein bisschen diese Flexibilität, Fine Dining, Freitag, Samstag, vielleicht noch Donnerstag, Sonntag dazu, aber ansonsten eben auch wirklich dieses Alltagsgeschäft, was man eben auch pushen kann, wo man auch aus guten Dingen was Tolles machen kann, aber eben wo dann nicht das Menü 150 Euro Aufpreis kosten würde. Ist das ein Weg, wo du sagst, kann durchaus spannend sein auch als Perspektive für die Branche?
Ja, ich denke, jedes Restaurant hat seine Berechtigung. Jeder hat seine Vorlieben, wie er gerne essen geht. Die einen schätzen halt die Kunst, Fine Dining. Die wissen auch, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Zeit. Ja, manche Gerichte, haben wir jetzt festgestellt, entstehen so unterbewusst, vielleicht schon 5 Jahre vorher. Das sind halt, manche genießen, manche wollen halt einfach ein bisschen mehr Soul Food. Und alles ist einfach wichtig. Also es gibt viele Möglichkeiten, gut zu kochen. Es gibt viele Möglichkeiten, Menschen glücklich zu machen. Also
das tust du jetzt nun in deinem Restaurant Moja und auch hier in den anderen Restaurants. Ja. Wie fühlt sich das denn insgesamt an, so denn von deinen Erfahrungen der letzten Monate? Spürst du schon, dass du dich verändert hast, dass sich dein Blick auf deine Art des Kochens verändert hat? Was hat das mit dir getan?
Es hat mich auf jeden Fall geduldiger gemacht. Oder was ich jetzt festgestellt habe, es läuft halt einfach nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Gerade wenn man Sachen neu macht oder Neueröffnungen, ja, das ist, da sage ich mal, das ist so ein Wettkampf, da läuft das noch eher so ab, weil man wirklich alles selber bestimmen kann. Hier kommen halt so viele andere Faktoren mit dazu. Und das ist halt auch ein Tipp, den ich von einem guten Kumpel bekommen habe. Ja, es wird nicht so laufen, wie du dir das vorstellst. Aber wichtig ist halt einfach, dass es läuft. Und ich habe gelernt, dass man halt auch einfach mal Fehler machen muss. Jeder macht auch mal Fehler. Die Leute im Team machen mal Fehler. Und es sind alles super junge, motivierte Leute. Und es ist okay. Man lernt daraus. Man wird besser daraus. Und das ist einfach das, worauf es ankommt, dass man einfach sich jeden Tag ein bisschen verbessert, einfach auch Spaß bei der Arbeit hat.
Ja, das ist absolut das Wichtigste. Was ist denn deine größte Herausforderung dann hier jetzt aktuell? Also wenn du sagst, ne, du hast ein junges, motiviertes Team, ja, das ist ja schön. Das heißt, du hast ja Leute. Was hast du noch für Herausforderungen hier? Auch so ganz persönlich vielleicht, ne, wo du sagst, ja, das jeden Morgen aufzustehen, diese Verantwortung zu tragen zum Beispiel.
Ja, von der Herausforderung ist halt jetzt so ein bisschen, dass alle denselben Standards haben bei der Arbeit und alle denselben Anspruch wie ich. Ich weiß, ich bin sehr, sehr kritisch und sehr, sehr streng, sehr, sehr detailverliebt. Das sind halt Sachen, die jüngere Köche erstmal entwickeln müssen. Die machen das alle super im Team, aber es sind natürlich immer so ein bisschen Sachen, wo man die Leute dran erinnern muss, so, hey, würde ich das jetzt auch so rausschicken oder schaut das jetzt vielleicht nicht so schön aus? Findest du das selber, wird es deinem Anspruch auch gerecht, so? Ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass die Qualität immer stimmt. Wird aber jetzt besser. Ja, ich habe super Sous-Chefs. Natürlich kontrolliere ich immer mal wieder, ja, die Soßen, probiere alles und so weiter. Aber das war so am Anfang die Herausforderung. Jetzt ist es eher schon, das Vertrauen ist da. Wir arbeiten jetzt ein halbes Jahr zusammen und ich will den Leuten auch vertrauen. Ich will denen auch den Freiraum geben, dass die sich selber einbringen, dass die selber die Sachen kontrollieren.
Und was bist du für ein Chef, wenn du sagst, du bist streng, du bist detailverliebt und so weiter und so fort? Bist du dann auch jemand, der lauter wird oder bist du eher jemand, der sagt, okay, Freunde, ist nicht schlimm, wir kochen es jetzt einfach so lange, bis es passt?
Es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Also ich bin auch jemand, der vielleicht mal lauter wird, wenn ich merke, dass die Leute nicht performen oder einen kleinen Wachrüttler brauchen. Für mich ist Kochen eben ein Mannschaftssport und wir müssen da einfach jeden Abend performen. Genauso wie eine Fußballmannschaft performen muss auf dem Platz oder eine Footballmannschaft, Basketballmannschaft, egal welche Sportart. Ja, und wenn die Mannschaft schlecht spielt, dann gibt's in der Halbzeit vom Coach einen kleinen Wachrüttler. Ja. Ja. Und das sind eigentlich die einzigen Momente, wo ich dann mal auf den Tisch sage und hey, Jungs, jetzt Fokus. Ja.
Mhm. Aber bist du denn, was für eine Art von Leader bist du dann? Also bist du schon auch jemand, der sein Team von vornherein mitnimmt und immer bei allen Themen mit einbindet? Oder bist du auch eher vielleicht, oder hat sich das so ein bisschen jetzt vielleicht entwickelt, wo du sagst, ich habe die Dinge schon mal vorgedacht, hier ist mein Resultat, wir setzen das jetzt um?
Ja, beides. Beides. Also ich freue mich immer sehr, wenn Köche sich mit einbringen, was auch der Fall ist. Jetzt als Beispiel heute, die Tamara, die kommt aus Spanien, die hat einfach Magnolien mitgebracht. Und ich habe am Wochenende gesehen, oh, die sind am Blühen, ja, wir müssen irgendwas damit machen. Und auf einmal kommt sie heute rein und bringt sie mit. Und ich denke mir so, ja, geil, wir sind direkt auf einer Wellenlänge, ja, und jetzt haben wir vorhin quasi schon überlegt, was wir damit machen können. Ne?
Das verrat uns mal bitte, was man mit Magnolien macht in der Küche. Also sie sehen schön aus, aber ich habe noch nie reingebissen.
Ich auch nicht, aber sie riechen geil. Essig kann man damit machen, genauso wie so ein Holunderblütenessig oder ein Sirup. Vielleicht kann man auch irgendwie die Blätter trocknen und crispy machen. Das, also Essig und Sirup geht auf jeden Fall safe. Was man da aus den Resten noch machen kann, vielleicht kann man dann die eingelegten Blüten irgendwie trocknen. Das habe ich mit Kirschblüten schon mal gemacht. Das müssen wir halt jetzt ausprobieren. Ne? Das ist halt das Spaßige an dem Beruf.
Aber ihr habt dann auch diesen Freiraum, solche Dinge auszuprobieren und braucht das wahrscheinlich auch, um diese Qualität zu halten, oder? Weil es ist ja jetzt, also ihr habt vorhin über das Thema Arbeitsablaufplanung gesprochen und so weiter und so fort. Wenn so ein Betrieb voll durchgetaktet ist, dann gibt's das nicht. Dann produzierst du dann deinen Abendservice und fertig. Aber ihr habt wirklich dann auch so eine Experimentalzeiten mit dabei eingeplant, oder?
Ja, absolut. Wir kochen ja auch für unsere Hotelgäste immer was Neues. Also jeden Tag gibt es ein anderes Menü. Da kann man natürlich auch immer mal ausprobieren, irgendwelche, sag ich mal, Geschmackskombinationen, jetzt vielleicht nicht zu freaky.
Wer also jemals schon mal Versuchskaninchen sein wollte, für die ganz freaky experimentalen Geschichten und ob man wirklich wissen will, ob Magnolien wirklich essbar sind, ja, einfach in der Reichsstadt mal ein Zimmer buchen. Ja, da gibt es das Menü ohne Aufpreise. Man weiß nur nicht, wie es wird.
Stimmt eigentlich, das ist eine gute Idee, ja. Wieso nicht, ja. Test Kitchen.
Aber es hat noch jeder überlebt, oder?
Die Test Kitchen. Schon.
Nein, aber auch geil, ne? Wie baut sich denn dann aber diese ganze Karte auf? Also wie flexibel seid ihr? Weil gerade Magnolia, ja, das ist, keine Ahnung, eine Woche, zwei Wochen, dann ist ja der Zauber vorbei.
Ja, ja. Aber das ist auch das, was es so spannend macht. Klar, ich bin auch jemand, Kaviar ist geil, ja, Trüffel ist geil. Das sind halt diese Luxusprodukte. Aber für mich ist sowas eine Magnolie, die man eben zum perfekten Zeitpunkt ernten muss, genauso wie, keine Ahnung, Johannisbeerstrauch oder halt Fichtenwipfel, keine Ahnung. Das sind halt Sachen, die gibt's nur zu einer bestimmten Jahreszeit und dann musst du die halt ernten und dann damit was machen. Fermentieren, einlegen, was auch immer. Und ich finde, solche Sachen sind für mich genauso Luxusprodukte wie Kaviar. Und das macht das Ganze auch ein bisschen interessanter. Sowas wie, ja, für mich muss es alles halt irgendwie Sinn machen. Das sind so Sachen wie Carabineros oder Thunfisch oder Languste. Also ich finde das auch super lecker und es ist gefühlt in jedem zweiten Sterne-Restaurant hat eine Languste auf der Karte. Aber das ist was ich wahrscheinlich niemals hier auf die Karte nehmen werde und möchte, weil ich halt auch einfach nicht dann, ja, wenn ich nur solche Produkte nehme, die ich über die ganze Welt fliegen lasse, die teuersten Produkte von was weiß ich, von Glasaal bis keine Ahnung, ja, dann kostet das Menü halt 300 €. Und das wollen wir nicht.
Dann wird es auch in der Genussregion schwierig, ne? Also ja. Ich komme ja noch aus einer Zeit, als ich in einem Sternrestaurant gelernt habe, da war, je teurer das Produkt, umso besser. So, das war die Aussage. Und da gab es Gänseleber und Trüffel und Kaviar und die Ware kam aus aller Welt. Ich glaube, heute liegt es eben auch eher im Einfachen und aus dem, was man sich eben dann überall besorgt, um trotzdem eine spannende Karte zu machen. Mhm. Wenn du jetzt, deine Karte ist, besteht aus einem Menü und wie viel steckt denn da noch tatsächlich auch von dem Wettbewerb drin, von den Erfahrungen, die du da gesammelt hast? Wie baut sich das dann im Detail nochmal auf und wie oft wechselst du das? Man sagst du auch mal zwischendurch, ich hatte eine geile Idee heute Nacht, jetzt tüftle ich da nochmal eine Woche dran rum und dann baue ich um, oder sagst du, nee, du hast irgendwie 3-Monats-Rhythmus oder?
Ja, da sind wir noch so ein bisschen in der Findungsphase. Also das ist jetzt im Prinzip das zweite Menü. Also der Plan war am Anfang, dass wir das den Jahreszeiten angepasst machen. Eben das Wintermenü, das war halt eben auch Trüffel. Ja, auch das Pistaziendessert zum Beispiel mit Kardamom vom Koch des Jahres. Das ist für mich ein Winterdessert. Ja, jetzt haben wir ein Dessert mit Karotte, Sanddorn und Birke. Das ist halt für mich so Ostern, ne? So ändere ich immer nach und nach die Gerichte. Aber wie du schon gesagt hast, es kann auch manchmal sein, wie heute, dass wir auf die Idee mit der Magnolie gekommen sind und jetzt bin ich halt auch heiß drauf. Jetzt will ich das so schnell es geht halt ändern, ne?
Ja.
Wenn es dieses Wettbewerbsdessert nicht mehr auf der Karte dabei ist, es gibt da bestimmt auch Leute, die danach fragen, aber wahrscheinlich sind da immer wieder einzelne Komponenten, die im Wettbewerb eine Rolle gespielt haben, mit dabei im Menü, oder wird danach schon gar nicht mehr so gefragt, weil auch dieser Titel irgendwie ein bisschen vergänglich ist?
Wird tatsächlich jetzt nicht direkt nachgefragt. Also die meisten Leute, ich sag mal, die haben das vielleicht mitbekommen, die haben es im Fernsehen gesehen und reservieren den Tisch. Die wissen jetzt aber, die sind jetzt nicht so krass drin in der Materie, dass die wissen, das Siegermenü vom Koch des Jahres war das, das und das.
Also du bist von Schulterstücken erstmal befreit wieder.
Ja, genau, Gott sei Dank.
Man kann das Kochen wieder auf die leichte Schulter nehmen, finde ich ja auch mal eine nette Geschichte. Wunderbar. Was wird es denn jetzt dann die nächsten Wochen geben? Also machen Sie mal so ein bisschen Lust auf das Frühjahr, auf die Spargelsaison, auf den Frühsommer. Was schwebt dir vor? Was willst du machen, außer dass wir natürlich Magnolie in allen möglichen Formen und Farben sehen werden?
Ja, Rhabarber natürlich, auf jeden Fall. Wir haben jetzt seit letzter Woche ein sehr interessantes Gericht mit fermentiertem Rhabarber und Morcheln und Walnüssen.
Das ist eine geile Kombination. Rhabarber und Morchel, wie geht das?
Also wir haben aus dem Rhabarber...
Schön. Das ist so der Moment, in dem Daniel Wallen schon sagt, oh verdammt, diese Podcast-Sache wird richtig teuer, jetzt muss ich schon meine Geheimnisse verraten.
So ein bisschen. Nein, ich habe auch gerade überlegt, wie ich darauf gekommen bin. Also keine Ahnung. Das ist halt manchmal so, hast du so eine Idee vorm Schlafengehen. Die Idee war so ein bisschen dieses Erdige und dieser Frühling, der jetzt gerade aus der Erde kommt, irgendwie in einen Teller zu bringen. Oft gibt es auch Leute, die irgendwie, wenn sie Pilze braten, irgendwie einen Spritzer Zitrone oder sowas da dran machen. Ne?
Und ja, kann ich mir bei manchen Pilzen vorstellen, Edelreiz und so weiter. Aber bei Morchel, also die Kombination Morchel und Rhabarber finde ich total crazy. Ja. Also wie du siehst, dann?
Ich überlege gerade, ob ich sowas schon mal irgendwo gesehen habe und muss tatsächlich in meinem Kopf sagen, nein, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe aber die Tage tatsächlich auch Morcheln gesehen, wieder ganz frische, und die sahen wirklich toll aus. Und die Kollegen hatten einen Rhabarber-Ketchup gemacht quasi. Und jetzt lege ich diesen Geschmack gerade gedanklich zusammen.
Okay,
deswegen bin ich bei dir, wenn du sagst, so einen Spritzer Säure mit an die an Pilze zu machen. Ja. Ich glaube, das ist eine richtig geile Kombi.
Ja, vor allem, es kommt halt drauf an, wie man den einsetzt. Wir haben den fermentierten Honig gemacht mit dem Rhabarber und haben da drin dann den Rhabarber mariniert. Und also laktofermentiert, das bedeutet mit einer gewissen Menge Salz. Dadurch verliert halt der Rhabarber diese krasse, krasse Säure. Mhm. Jetzt frischen Rhabarber oder selbst wenn du den einfach nur so zuckerst, diese leichte Fermentation macht es halt so ein bisschen funky, bisschen salziger, nicht so krass sauer.
Und dann kombiniert mit Walnuss nochmal.
Die Walnüsse, die hat die Frau Hummel tatsächlich selber gesammelt, letztes Jahr. Da habe ich hier noch gar nicht gearbeitet, aber wir wussten, okay, wir waren schon in der Planung, ja, aber ich war in der Zeit noch in München. Ja, wir haben hier Walnüsse, was sollen wir damit machen? Dann habe ich denen gesagt, ja, müsst ihr einstechen, wässern über 2 bis 3 Wochen.
Als dann, schwarze Nüsse dann wahrscheinlich.
Genau, als schwarze Walnüsse. Ich hatte die eigentlich vergessen. Irgendwann stand dann einer da, der sagt, was ist das? Ist so, das sind die schwarzen Walnüsse. Und dann kam halt schon so ein bisschen die Idee, Walnüsse jetzt halt passt in die Zeit. Und dann noch eine andere Komponente, die ist auch so ein bisschen aus Zufall entstanden. Wir haben dann noch so eine Creme mit dabei aus Eigelb. Du kennst das vielleicht, dieses Onsen-Ei.
Ja.
Das schmeißt man normalerweise bei 62 Grad in Wasserbad. Dann gerinnt das Eiweiß und das Eiweiß nicht, aber das Eigelb, das hat sich irgendjemand vergessen im Holdomaten. am nächsten Tag war dieses Ei so richtig geil wachsartig, so, also so ein richtig geiles wachsartiges Eigelb. Ja, dann habe ich gedacht, okay, ja, Walnuss, wir konfieren das jetzt einfach für 2 Tage in Walnussöl und machen dann daraus eine Creme. Ja, und es war einfach richtig geil, halt Umami mit ein bisschen Salz, dann noch geröstete frische Walnüsse einfach gemixt. Und zack, hast du halt eine richtig geile Eigelbcreme.
Ey, klingt ewig gut.
Ja. Ja. Jetzt habe ich schon viel zu viel verraten. Ne?
Das Problem ist, also ich würde sagen, wir müssen dringend in die Küche, weil ich glaube, das eine oder andere müssen wir mal verkosten, weil also das ist schon schön vorstellbar, aber ich glaube, es ist auf der Zunge noch besser als im Ohr. Und deswegen glaube ich, biegen wir so langsam auch ab auf die Zielgerade. Aber eine Frage haben wir natürlich immer, und du als Tisch für 3-Hörer kennst sie, die 24-Stunden-Frage zum Abschluss. Normalerweise fragen wir da immer, wer wärst du und mit wem würdest du tauschen? Einen Tag deines Lebens, könntest dort schalten und walten. Heute will ich das mal ein bisschen anders machen. Du könntest entweder ganz klassisch jemand anderes sein, dessen Leben leben, schalten, walten, entscheiden, was immer du möchtest. Und wir haben, glaube ich, schon in diesem Podcast mehrfach verschiedene Kriege beendet. Wir hatten schon Auftritte auf Musikbühnen und so weiter und so fort. Aber du kriegst auch eine andere Option, nämlich du könntest auch sein, dass du 24 Stunden lang alles tun kannst, was du kulinarisch willst. Du könntest also frühstücken, wo und mit wem du möchtest. Du könntest zum Mittagessen, wo und mit wem du möchtest. Wärst nicht gebunden an Zeiten, an Orte, an Budgetrestriktionen. Könntest dann abends nochmal richtig tafeln und dann den Tag vielleicht irgendwo mit einem Schlummertrunk begießen, beenden und so weiter und so fort. Von daher ist die Frage, welche Version möchtest du beantworten? Entweder A, ich wäre gerne XY, oder B, geh mal hier in 80 Tellern um die Welt.
Ah, ich würd A sagen, was halt mal geil wäre, so für 24 Stunden irgendwie ein Rockstar zu sein, irgendwie in einer Metalband oder sowas, auf der Bühne stehen vor, keine Ahnung, 100.000 Leuten oder irgendwie sowas halt.
Und dann Wacken als Ostfriese? Oder wo willst du dich dann sehen? Oder eine andere?
Ja, Wacken oder Rock am Ring oder sowas. Das wäre schon geil.
Für alle Vorstellungen.
Oder Formel-1-Fahrer für einen Tag oder sowas. Das ist auch so ein Traum von mir.
Ich fand das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr inspirierend, mit euch beiden Daniels hier diese wunderbare Parcours zu machen, durch die Küche, durch das Thema Kochen als Sport, Kochen als Wettkampf. Wir haben übers Boxen gesprochen, wir waren auf der Bühne, wir haben Formel 1 gehabt hinten raus, wir waren mit dir im Wald, haben Pilze gesucht, Morcheln mit Rhabarber kombiniert. Ich fand das mega, mega beeindruckend, mega, mega faszinierend. Vielen, vielen Dank dafür, hat mich super inspiriert, und ich hoffe wirklich, dass wir wiederkommen. Ich wünsche dir, lieber Daniel, alles, alles Gute dabei. Allen Hörern da draußen auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs immer wieder Einschalten. Und ich glaube, dann sehen wir uns demnächst hoffentlich wieder, hören uns wieder hier am Tisch für 3 von Chefs Kulinar. Von meiner Seite aus vielen, vielen Dank.
Ja, Daniel Wallenstein, vielen Dank, dass wir hier sein durften, für den Einblick in deine Küchenphilosophie, die ich extrem spannend finde und wirklich feiere, weil sie sehr punktuiert ist und klar definiert. Finde ich wirklich schön. Wirklich ein herzliches Danke für die Gastfreundschaft hier im Moja. Ich freue mich sehr, dass ich das machen durfte. Danke für die Möglichkeit und für die Einladung, heute hier zu sein, vor allem mit so einem spannenden Gast wie Daniel Wallenstein. Wir haben schon viele Leute hier gesehen im Podcast. Johann Lafer, Julia Komp war hier, Vicky Fuchs, Thomas Imbusch, Haya Moicho und wer nicht alles. Und jetzt noch Daniel Wallenstein. Also so darf es weitergehen. Ich hoffe, wir hören und sehen uns irgendwann wieder hier beim Tisch für 3. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und würde sagen, bleibt genussverliebt.